Mit Dagmar Peters, ich grüße Sie. Potenziale entfalten, Begabungen entdecken und Spaß am Lernen, so sollte Schule sein. Doch vielen drückt jetzt vielleicht der Schuh, weil es entweder bald Anmeldungen gibt für Grundschüler oder aber auch zu den Zeugnissen im Januar Empfehlungen gibt für die weiterführenden Schulen. So manche Schüler, aber auch Lehrer und Eltern werden da Stress spüren. Jeder Schüler hat andere Bedürfnisse, dabei ist es auch extrem schwierig, wenn nicht unmöglich, allen Beteiligten gerecht zu werden. Also wir wollen uns heute dem Thema mal nähern, wie man Stress wahrnehmen kann und damit besser lernen. Domradio.de, die Beratung, Achtsamkeit in der Schule, Stress wahrnehmen und besser lernen. Darüber wollen wir heute reden. Mein Gast sitzt mir gegenüber, ist aus Frankfurt hierher gekommen. Vera Kaltwasser, herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Sie sind Pädagogin, Sie sind Lehrerin, Sie sind aber auch Autorin und haben sich diesem Thema Achtsamkeit in der Schule sehr ausführlich inzwischen gewidmet und auch schon einige Jahre. Wir werden im Laufe der Sendung das ein bisschen aufschlüsseln. Als allererstes würde ich aber ganz gerne mit Ihnen eine Bestandsaufnahme machen. Wie ist denn die Situation an Schulen, die Situation der Lehrer, der Schüler? Warum sind die gestresst?
Ja, erstmal schön, dass ich hier sein darf. Das ist natürlich eine ganz, ganz umfassende Frage, die man auch nicht mit einem Satz beantworten kann. Ich denke, man liest ja allerorten, dass der Stress gewachsen ist. Das mag schon so sein, aber vielleicht muss man mal ein bisschen genauer hingucken, wenn wir jetzt eine Bestandsaufnahme machen, was wirklich geschehen ist in letzter Zeit, was Lehrerinnen und Lehrer mir auch in meinen Seminaren berichten, ist, dass die Schülerschaft immer heterogener wird. Das heißt, das ist ja auch ein Reichtum, aber gleichzeitig natürlich prallen da verschiedene Wertvorstellungen aufeinander. Ganz verschiedene Arten, zum Beispiel mit Frustration umzugehen. Manche Eltern erziehen so, dass die Kinder sofort alles bekommen. Manche sind da schon etwas versagender. Das heißt, es gibt eine ganz große Bandbreite an Erziehungsstilen und das schlägt natürlich durch in die Schulen. Und dann ist natürlich bei allen Eltern der größte Wunsch, ich möchte das Beste für mein Kind. Wir sind auch in einem Zeitalter der Selbstoptimierung. Wir haben riesige Wahlmöglichkeiten. Das hört sich wunderbar an, aber da ist schon der Stress verbunden. Welche Schule, in welcher Schule, welche Klasse, welche Lehrerin, muss ich mich da vorher orientieren? Und dann, wenn das Kind in der Schule ist, was passiert? Da gibt es Schwierigkeiten vielleicht mit einzelnen Fächern und so weiter.
Man also kann ja einerseits sagen, früher war es einfach, da gab es die eine Dorfschule, da gingen sie alle hin, das war klar und da musste man mit zurechtkommen. Heute hat man die Wahlmöglichkeiten, stresst das mehr, wäre es auch, würde es genauso gut oder schlecht funktionieren, wenn man das alte Prinzip beibehalten hätte?
Ja, ich meine, ich denke, man sollte immer mit der Gegenwart umgehen und nicht nachtrauern. Aber was wir wirklich aus der Forschung auch wissen, ich beschäftige mich ja viel mit Studien, ist wirklich, dass wenn wir mehr Wahlmöglichkeiten haben, setzt uns das unter Stress. Und gerade die Menschen, die Optimierer, das heißt, die nehmen eine Wahl und merken dann, ach, vielleicht hätte ich doch was anderes machen sollen. Und wenn dann die Eltern so sind, dann merken die Kinder das natürlich auch und dann sind die vielleicht schon genauso. Und das heißt, viel Wahlmöglichkeiten heißt auch viel Entscheidung und jede Entscheidung ist immer auch stressbeladen.
Dann kommt noch dazu im Schulalltag, Schule im Ganztag, den ganzen Tag der Lärmpegel. Leiden die alle ja unter dieser Reizüberflutung?
Ja, das ist natürlich das Stichwort überhaupt. Also ich meine, das können wir wirklich feststellen, dass wir im Augenblick einer Armada von Reizen ausgesetzt sind und Kinder natürlich auch. Dazu kommen die Verlockungen der elektronischen Medien, aber gleichzeitig auch die Verunsicherung durch elektronische Medien. Wenn wir überlegen, was zum Beispiel ein Post bei Facebook ein Abwertender ausrichten kann oder eine WhatsApp-Gruppe, ein Mädchen darf vielleicht nicht rein oder ein Junge. Das heißt, es kann ganz viel Emotionales passieren, obwohl es vermeintlich über nur so einfache Dinge wie elektronische Medien geht.
Ist es tatsächlich so, dass es bei Schülern häufiger ja dieses Zappel-Philipp-Syndrom gibt oder dass sie Burnout-gefährdeter sind?
Ja, das sind jetzt beides natürlich wieder große Wörter. Ich denke schon, dass die Art, wie man mit Reizen umgehen kann, gelernt werden muss und dass viele Kinder eben wenig Expertise darin haben. Und gerade weil so viele Reize da sind, müssten sie lernen, wie sie damit umgehen. Und da haben wir eigentlich noch keine verlässlichen, noch nicht genügend verlässliche Methoden an der Hand. Und das ist jetzt zum Beispiel eben auch meine Expertise, die ich gern einbringen möchte.
Also es gibt viele verschiedene Menschen, viele verschiedene Schüler und auch sehr viele verschiedene Schulen. Man kann natürlich die Situation jetzt nicht auf einen Satz zusammenfassen. Jede Schule ist anders. Und das ist, glaube ich, aber auch, wie Sie ja schon sagen, so ein bisschen das Problem mancher Eltern, dass sie sagen, ja, aber wie kann ich denn wirklich den Einblick bekommen, ob das jetzt eine gute Schule für mein Kind ist?
Ja, also vielleicht auch erstmal vor sich selbst einen Schritt zurücktreten und sich selbst auch nicht den Stress machen. Denn selbst wenn man an der besten Schule ist, kann es vielleicht sein, dass in dieser einen Klasse ein Mitschüler ist, der mit dem eigenen Kind nicht zurechtkommt etc. Also Sie werden merken, dass die Haltung der Achtsamkeit zum Beispiel darin besteht, erstmal zu akzeptieren, was ist, um dann zu schauen, wie es weitergeht, weil man hat nicht immer alles in der Hand und das muss man auch verstehen.
Sagt mein Gast Vera Kaltwasser und genau das ist das richtige Stichwort. Wir wollen gleich über Achtsamkeit sprechen und was dahinter steckt. Die Domradio-Beratung. Achtsamkeit in der Schule ist heute unser Thema. Stress wahrnehmen und besser lernen. Vera Kaltwasser ist zu Gast, Pädagogin und Autorin. Achtsamkeit, was steckt dahinter? Ja, also ich habe natürlich auch schon einige gehört, die sagen, na, das ist irgendwie so ein esoterischer Kram oder Achtsamkeit. Da redet jetzt jeder von. Das ist so ein Trend, so eine Mode, Frau Kaltwasser. Das hören Sie auch nicht zum ersten Mal, oder?
Nein, das höre ich nicht zum ersten Mal. Ein amerikanischer Kollege hat von Mac-Mindfulness gesprochen, also so eine Fast-Food-Lösung. Und ich denke, wir sollten uns einfach mal überlegen, was der Begriff Achtsamkeit heißt. Im Deutschen kommt das Wort achten, aus dem Mittelhochdeutschen achten, etwas bewusst wahrnehmen. Und da sind wir eigentlich schon mitten in der Thematik drin. Bei der Achtsamkeit geht es darum, die Bewusstheit für das eigene Tun und Handeln zu schulen. Und da fragt man sich jetzt, ja, Achtsamkeit, da sind dann immer so Konnotationen mit Buddhismus etc. Warum brauchen wir das denn? Wir haben doch in Europa auch eine kontemplative, eine besinnliche Tradition. Und da ist es vielleicht ganz spannend, das weiß man hier gar nicht so, dass sich amerikanische Hirnforscher gefragt haben, was passiert eigentlich in den Hirnen von Langzeitmeditierenden? Welche Auswirkungen hat es, wenn Menschen täglich meditieren? Auf zum Beispiel auf ihre Möglichkeit der Emotionsregulation, ihre Selbstregulation. Zu nennen ist zum Beispiel der Forscher Richard Davidson, der da als erster Pionierarbeit geleistet hat. Und inzwischen ist Achtsamkeitsforschung ein ganz, ganz großes Metier, ein großes Forschungsthema, weil natürlich damit auch zum Beispiel die Erforschung des Mitgefühls, wie geht man auf andere zu etc. verbunden ist. Also das heißt, Achtsamkeit ist ein ganz, ganz großes Feld und wie ich eben schon gesagt habe, es geht darum, bewusst mit sich umzugehen und, das muss man unbedingt noch sagen, körperorientiert. Und das ist auch ein Grund, warum wir da in den östlichen Kulturkreis schauen, weil alle kennen Yoga oder Qigong. Und das heißt, in der buddhistischen Selbstkultivierung, das heißt, sich selbst zu vervollkommnen, was wir ja auch in unseren Religionen haben, sich nicht von den Emotionen wegreißen zu lassen etc., haben wir da noch sozusagen in den zum Beispiel im Yoga oder im Qigong Möglichkeiten oder Wege, sich mit dem Körper zu befassen, denn über den Körper können wir den Geist beruhigen und ich glaube, das ist das Neue, was auch manche so ein bisschen skeptisch macht.
Ja. Wie sind Sie denn an die Achtsamkeit gekommen? Gab es da einen bestimmten Impuls, sich mit diesem Thema zu beschäftigen?
Ich glaube, es ist ganz wichtig. Ich bin ja von Haus aus Lehrerin und ich habe schon als junge Lehrerin noch ein Theaterpädagogikstudium gemacht. Und da ist mir aufgegangen, dass die Art und Weise, mit Schülern in Kontakt zu treten, eben nicht nur auf der kognitiven Ebene ist, die ist sehr, sehr wichtig. Aber natürlich spielen Emotionen, die Art, miteinander umzugehen, eine ganz große Rolle. Und im Theater kann man eben alle Facetten bespielen. Ich habe dann noch Psychodrama gelernt, Qigong gelernt und war in den USA bei Kabat-Zinn und habe Mindfulness-Based Stress Reduction gelernt, eine Methode, eben Stress zu bewältigen. Und da bekam ich auch irgendwie den Mut, das in die Schulen zu tragen.
Achtsamkeit, das ist nicht nur ein Wort, das ist nicht nur irgendwas, das ist eine richtige Haltung, die man annehmen kann. Genau. Warum ist aus Ihrer Sicht das der richtige Weg, also so achtsam selber mit sich zu sein, auch als Lehrer?
Ja, also ich freue mich, dass Sie das Wort Haltung benutzen. Wogegen ich immer so ein bisschen allergisch bin, ist, dass man sagt, ja, geben Sie mir jetzt ein paar Achtsamkeit-Tools. Das geht wieder in Richtung Selbstoptimierung. Es geht erstmal darum, die Freiheit zu bekommen, sich selbst überhaupt umfassend wahrzunehmen. Und wir wissen zum Beispiel aus der Hirnforschung, aus der Psychologie, dass wir uns selbst ja oft nicht gut kennen. Und aus diesem sich nicht kennen oder dem anderen etwas überstülpen, entstehen oft viele Schwierigkeiten. Also jeder Elternteil kennt vielleicht, dass ein Kind nach Hause kommt und sagt, die Lehrerin X mag mich nicht. Ist das wirklich so? Ist meine Zauberfrage. Und auch ein Lehrer muss sehr bewusst mit sich umgehen, denn sonst kann er in der Klasse ganz viel persönliche Schwierigkeiten bekommen, wenn er sich von den eigenen Emotionen wegtragen lässt und vor allen Dingen alles persönlich nimmt.
Also Achtsamkeitstraining an der Schule ist nicht nur wichtig für die Schüler, sondern für die Lehrer oder für die Lehrer noch wichtiger?
Ich denke, Lehrerinnen und Lehrer müssen zunächst für sich das entdecken, um es zu vermitteln zu können. Denn die Kinder haben sehr feines Gespür dafür, ob das, was sie jetzt vermittelt bekommen, wirklich angelesen ist oder ob das durchdrungen ist von der ganzen Persönlichkeit dessen, der das tut.
Lehrer, Persönlichkeit und Präsenz im Lehrerberuf ist sehr wichtig, darüber reden wir gleich auch, denn Lehrer, Sie sagen es schon, sollten authentisch sein und ihren Schülern nichts vormachen. Die Domradio-Beratung, wenn es um Schule und Stress geht, dann kommen häufig die Schüler in den Mittelpunkt. Wir wollen aber jetzt über die Lehrer sprechen und warum auch Lehrer Stress haben und wie sie ihren persönlichen Stress in den Griff kriegen können, damit sie auch nachher den Schülern den Stress reduzieren können, um das mal ganz kurz zusammenzufassen. Vera Kaltwasser, von Haus aus Lehrerin und Autorin, die sich mit dem Thema Achtsamkeit in der Schule auch sehr eng beschäftigt hat und auch mit der Persönlichkeit und Präsenz im Lehrerberuf. Warum sollten Lehrer unbedingt authentisch sein, Frau Kaltwasser?
Ja, ich glaube, für Lehrerinnen und Lehrer ist das Allerwichtigste, dass sie gut in Beziehung treten mit den Kindern. Das wissen wir ja vielleicht aus der eigenen Schulzeit. Lehrer müssen begeistern können. Und das können sie natürlich, wenn sie von dem, was sie unterrichten, auch selbst begeistert sind. Und das ist so der ansteckende Funke, der dann überspringt. Das heißt, sie müssen natürlich je nach Altersstufe, die sie vor sich haben, auch die entsprechenden Worte finden, die sich zuallererst überlegen, was könnte die Kinder denn interessieren, ohne das eigene Niveau zu verlassen, aber doch auf jeden Fall in eine gute Beziehung treten. Und das ist oft für viele Lehrerinnen und Lehrer angstbesetzt. Ich bin ja auch in der Lehrerfortbildung tätig. Und das wissen wir vielleicht auch aus unserer eigenen Schulzeit. Es gab Lehrer, die kamen in den Raum und hatten eine ganz, man nennt es natürliche Autorität. Sie standen da und die Schüler haben sie freundlich empfangen. Und dann gibt es Lehrer, die kommen rein und man hat das Gefühl, ach, die sind unsicher und dann nutzen Kinder das aus. Nicht, dass man das zunächst angreifen kann. Das ist so ein ganz natürlicher Prozess, denn hier geht es natürlich auch um Macht. Das heißt, es kann dann ein Machtkampf ausbrechen und das findet dann auf einer richtig unbewussten Ebene statt. Das heißt, es werden gegenseitig, kann ich mal so sagen, Knöpfe gedrückt. Und dann entsteht natürlich eine Situation im Klassenzimmer, die für beide stressbeladen ist. Und ich habe ja viel mit Lehrerinnen und Lehrern über diese Situation gesprochen. Das ist etwas, was Kraft raubt. Wenn man aber das Gefühl hat von sich, ich liebe diesen Beruf, ich liebe die Kinder, ich habe etwas zu erzählen und ich kann auch zuhören, dann können Stunden auch richtige Kraftwerke sein. Das heißt, man schafft etwas gemeinsam und ist auf einer energetisch sehr hohen Stufe, wenn dieser Machtkampf und diese Angstauslöser einfach gar nicht angetriggert werden.
Ich habe es auch schon von ein paar Lehrern mitbekommen, dass viele motiviert in den Job reingegangen sind, überlegt haben, wie sie das alles toll machen können, inhaltlich sehr viel wussten und dann plötzlich das Gefühl hatten, ich kann mich gar nicht so, wie ich möchte, mit dem Inhalt austoben, weil es geht erstmal darum, die Klasse zu, in Anführungszeichen, beherrschen. Also ja, irgendwie durchzukommen, Kontakt aufzunehmen. Wenn das so viel Raum einnimmt, dann kommt noch der Druck des Lehrplans. Sind das auch typische Stressfaktoren?
Ja, und das ist so ein interessantes, auch eine Formulierung, dass eine Lehrerin neulich mich gefragt hat, wie kann ich denn die Kinder dazu bringen, ruhig zu sein? Und das können wir eigentlich gar nicht. Also die Haltung der Achtsamkeit vermittelt den Kindern eine Fähigkeit, sich selbst zu regulieren. Und natürlich muss ein Lehrer das auch zunächst können. Und da sind wir wieder bei dem Aspekt der Körperorientierung. Wenn ich selber nicht wahrnehme, wie ich mich unter Druck setze, mit Forderungen, vielleicht auch unter Zeitdruck bin, wenn ich das nicht wahrnehme, dann kann ich das auch nicht regulieren. Das heißt, Lehrerinnen und Lehrer müssten zunächst einmal, das bringe ich zum Beispiel in diesem Format achtsame 8 Wochen zum Ausdruck, wo die Lehrer jede Woche kommen mit einer bestimmten Aufgabe, die sie dann im Schulalltag überlegen für sich und wahrnehmen, zum Beispiel, wie gehe ich in die eine Klasse, wie gehe ich in die andere Klasse, wie fange ich eigentlich meinen Unterricht an, lasse ich erstmal den Blick schweifen oder gucke ich auf mein Papier und frage, wer fehlt. Also das sind alles so kleine Dinge, kleine Mikroentscheidungen, die ich als Lehrerin und Lehrer erstmal wahrnehmen muss und dazu gehört die Körpererfahrung und das wird leider nicht gelehrt an einigen Stellen. Aber im Prinzip wird nur die rationale Seite bedient. Ich sage nicht nur, weil das nicht wichtig ist. Das ist Fachvermittlung und Wissensvermittlung ist sehr wichtig. Aber sie geht gar nicht ohne diesen Boden der eigenen Haltung.
Es ist sicherlich auch nicht für jeden dasselbe Rezept hilfreich. Wenn Lehrer Sie fragen, wie kriege ich die Klasse ruhig, da würden Sie dem einen vielleicht auch andere Dinge sagen als dem anderen. Also jeder Jeck ist anders, sagt man hier in Köln. Persönlichkeit und Präsenz ist aber wichtig. Inwieweit ist es, ja, wie lange brauchen halt Lehrer, bis sie selber so eine Haltung an den Tag legen, dass die Klasse wirklich besser mitarbeitet?
Ja, ich denke, die Haltung ist wichtig und es gibt da eben keine Rezepte. Das heißt, den Mut zum eigenen Ausdruck zu finden als Lehrer und zu merken, da blühe ich auf, das ist der Weg, wo ich gut mit der Klasse kooperieren kann. Das ist, glaube ich, die größte Aufgabe und auch zu sehen, wie gehe ich mit den Stressoren um, zum Beispiel auch mit den Stressoren im Lehrerzimmer. Wie ist der Umgang im Lehrerzimmer? Ich habe ganz oft erlebt, dass da ganz viel gejammert wird. Und wenn ich natürlich jemand zuhöre, der jammere, wird bei mir genau dasselbe getriggert. Und dann jammern wir beide, statt uns vielleicht mal zu überlegen, das war heute so schön in der Klasse und das war ein wunderbarer Moment. Deshalb zum Beispiel in meiner Ausbildung lasse ich auch die Lehrer immer mal in kleinen Fantasiereisen sich erinnern, was waren eigentlich jetzt in der letzten Woche die Highlights, wo ging mir das Herz auf? Und das wissen wir auch aus der Forschung, wenn wir darauf achten, was gut läuft, das ist die sogenannte Ressourcenarbeit, dann stärken wir uns und sind und verstricken uns nicht so in die Stressoren, weil wir wissen alle, es ist ein Problem außen und wir können es durch eigenes Zutun noch dramatisieren. Das hat wieder nicht geklappt und der Schüler hat wieder nicht zugehört und so weiter. Und wenn wir diese Muster als Lehrerinnen und Lehrer erstmal verstehen, dann gehen viele Türen auf.
Achtsame 8 Wochen, die können ein Anfang sein, die können aber noch nicht den Lehrer verändern.
Nein, Lehrerinnen und Lehrer, wie alle Menschen, verändern sich täglich. Aber ich denke, es ist ein Weg der Bewusstwerdung und Veränderung entsteht immer durch mehr Bewusstheit.
Lehrer oder Lehrerinnen, die sich da näher mit beschäftigen möchten, die können sich mal das Buch von Vera Kaltwasser anschauen, Persönlichkeit und Präsenz, Achtsamkeit im Lehrerberuf. Und wir wollen nach der nächsten Musik uns dann mit den Schülern beschäftigen. Die Domradio-Beratung. Heute zum Thema Achtsamkeit in der Schule, Stress wahrnehmen und besser lernen. Wir haben uns gerade über die Lehrer unterhalten. Natürlich ist Achtsamkeitstraining kein Allheilmittel, aber man kann eben nicht nur Lehrer, sondern auch Schüler für dieses Thema gewinnen und damit tatsächlich Stress reduzieren. Vera Kaltwasser ist zu Gast, Lehrerin und Autorin. Die Schüler, wollen die überhaupt über Stress reden? Gerade die Jüngeren, haben die gefühlt überhaupt Stress?
Ja, die haben bestimmt Stress und Stress ist erstmal auch, das kann man ja gerade in allen Gazetten lesen, nicht nur schlecht. Ja, wir haben ja auch, wenn wir eine Aufführung vor uns haben oder irgendwas, dann haben wir vielleicht Stress, aber das brauchen wir auch, um gut zu funktionieren. Wichtig ist, dass man dann auch wieder runterkommen kann. Und gerade mit jüngeren Schülern ist so der Königsweg erstmal, sie zu interessieren und zu motivieren. Also ein Erfahrungsaustausch und dafür gibt es zum Beispiel eben in 5. Klassen in der Klassenstunde auch wirklich Raum und da kann man eine Arbeit beginnen, die erstmal ansetzt bei jedem Einzelnen und zu sagen, was ist eigentlich mein rotes Tuch, ja, wo flippe ich aus Und da kriegt man die unterschiedlichsten Antworten. Und man kann auch, wenn man das eben nicht so ad persona machen will, einfach im Deutschunterricht die Frage stellen, was versetzt Menschen unter Stress, dass sie mal eine Geschichte schreiben, irgendein Jungen oder ein Mädchen erfinden. Dann erzählen sie etwas, was natürlich mit ihnen zu tun hat. Das heißt, der erste Weg ist erstmal die Wahrnehmung von außen, außen passiert was, nach innen zu lenken, um dann auch die Bewusstheit dafür zu erzeugen, dass Dinge, die außen passieren, die sind ja oft unveränderlich, aber was wir tun können, indem wir Einfluss nehmen, ist erstmal zu verstehen, wie wir reagieren. Also es gibt einen Reiz und dann gibt es eine Reaktion. Und eben bei der Frage, was ist mein rotes Tuch, zu sehen, was regt mich denn wahnsinnig auf? Und zum Beispiel ein Beispiel, hat ein Kind gesagt, ja, der so und so nimmt mir immer meinen Stift weg, wenn er den roten braucht. Und dann sagt ein anderes Kind, ja, das wird mich gar nicht aufregen, wenn ich den roten gar nicht selbst brauche. Also den einen regt es auf, wenn der eine sich bedient, den anderen nicht. Und dann haben wir mal gefragt, wie kommt das? Und der eine Junge, für den das ein rotes Tuch war, der hat uns dann erzählt, dass er eben eine kleine Schwester hat, die immer alles ungefragt nimmt. Das heißt, wir können schon sehen, unsere Reaktion auf einen Reiz, jemand nimmt einen Stift weg, kann ganz unterschiedlich sein. Und dann kann man eben in der Situation auch merken, aha, der Mitschüler jetzt, der ist ja nicht meine Schwester, der hat ja ganz andere Motive. Also das sind so ganz langsame Annäherungen, die im Prozess der Selbstverständigung entstehen. Und das sind so die ersten Schritte, um zu sehen, dass man eine Haltung zu Dingen gewinnen kann und dann auch Einfluss nehmen kann. Dann kommt noch einiges dazu, aber wir werden sicher gleich auch darüber sprechen.
Ja, kann ja auch sein, dass der andere Schüler dann plötzlich merkt, naja, vielleicht hätte ich doch mal fragen sollen, genau, ob ich den Stift mal haben kann.
Genau.
Also es gibt da viele Möglichkeiten. Das sind erstmal aus Erwachsenensicht vielleicht kleine Probleme, aber die sind gar nicht so klein. Das sind ja wichtige Dinge für die Kinder. Das sind deren eigene Sachen. Darum geht es dann. Oder es geht auch um Streit und wer sitzt neben wem oder wer hat irgendwas abgeguckt. Aber wie sieht es denn aus, was jetzt diese Reizüberflutung angeht, die groß ist? Ist denn es wirklich anstrengender alles? Also jetzt mit Smartphones und mit Fernsehgucken oder mit Internetzugängen. Haben die nicht sich ganz anders dran gewöhnt als noch die Elterngeneration, die vielleicht noch nicht mit Smartphone groß geworden ist? Ist das für die normaler?
Ja, normaler ist es ganz bestimmt. Sie könnten sich ein Leben ohne Smartphone, denke ich, gar nicht vorstellen. Aber wir wissen halt auch aus der Forschung, dass die Reize, die auf uns einprallen, die prallen auf uns ein und das Gehirn muss die verarbeiten. Und das heißt, subjektiv kann ich das Gefühl haben, ich bin überhaupt nicht gestresst oder ich bin gar nicht von Reizen bombardiert. Und in der Realität, wenn wir dann auf die Körperfunktionen mal gehen und die untersuchen, merkt man, dass es dann schon so ist. Und deshalb, wir haben vorhin über die Bewusstheit mit Situationen umzugehen gesprochen. Deshalb brauchen wir einen ganz großen Bereich in der Schule, wo die Schüler einen Zugang zu ihrer Wahrnehmung bekommen. Das heißt, das, was wir vorhin gesagt haben, die Körperorientierung. Wie kann ich denn merken, wenn ich in einer Stresssituation bin, zum Beispiel, dass mein Atem sich verändert? Um dann zu sehen, gibt es eine bewusste Möglichkeit, meinem Körper Entwarnung zu geben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das muss man verstehen. Also wir arbeiten da zum Beispiel mit dieser Zitronenübung, dass die Kinder sich eine Zitrone vorstellen, so eine ganz dicke Pralle, die wird dann durchgeschnitten und der Saft läuft raus. Und wenn man da mit den Kindern spricht, dann sagen die, oh, da war ja Speichel im Mund. Was haben Sie gelernt? Eine Vorstellung erzeugt eine Körperreaktion. Dann ist der Schritt nicht weit zu verstehen, aha, wenn ich sage, ich kann kein Mathe oder die nächste Arbeit geht garantiert schief, dann setze ich meinen Körper unter Stress und es gibt Stressreaktionen im Körper, die mich dann eben unfrei machen und in der Situation mich blockieren. Und da müssen wir ganz viel Übungen finden, wie die Schüler lernen, Einfluss zu nehmen.
Das heißt, man muss die Kinder auch erstmal neugierig machen, ja, auf sich selbst, auf das, wie sie reagieren, was, genau, auch unbewusst in ihrem Körper passiert. Und wie das gelingen kann, darüber reden wir noch gleich in der zweiten Sendestunde unserer heutigen Beratung bei domradio.de. Achtsamkeit in die Schule bringen, das heißt auch ein bisschen Ruhe oder ruhige Übungen in die Schule bringen, kurz genannt Eishu. Vera Kaltwasser Mit ihr rede ich jetzt gerade über dieses Programm, was Sie ja anwenden, auch in Schulen. Dieses Programm Achtsamkeit in der Schule. Welche Reaktionen haben Sie denn zu Beginn, als Sie damit angefangen haben, drauf bekommen? Vor allen Dingen auch ja, aus Elternsicht. Haben viele den Sinn und Zweck von Achtsamkeit in der Schule gesehen oder gesagt, was ist denn das für eine Zeitverschwendung?
Ja, das Eishu Achtsamkeit in der Schule, das ist wirklich gewachsen und entstanden aus der Schulwirklichkeit, auch aus den Erfahrungen, die ich zum Beispiel an amerikanischen Schulen gemacht habe, wo das schon ganz selbstverständlich war, dass stille Übungen im Unterricht stattfinden. Als ich vor 10 Jahren damit angefangen habe, da musste ich schon ein bisschen mit den skeptischen Kollegen mich auseinandersetzen, bei den Eltern weniger. Da kam auch selten der Einwand, das ist Zeitverschwendung, weil die einfach gemerkt haben, dass die Fähigkeit der Kinder, sich zu konzentrieren und mit ihren Ängsten umzugehen, so wertvoll ist. Zum Beispiel vor einer Klassenarbeit eine stille Übung zu machen, ist so ein Geschenk, wenn ein Lehrer das anleiten kann, dass die Eltern sofort Feuer und Flamme waren. Und vor allen Dingen auch, wenn man dann als Lehrerin und Lehrer die wissenschaftlichen Ergebnisse von Studien, es gab auch 2 Studien zu Eishu, erläutert, dann ist ganz klar, dass wir es hier nicht mit irgendwelchem esoterischen Schnickschnack zu tun haben, sondern mit einer Möglichkeit, dass Kinder und Jugendliche lernen, Einfluss zu nehmen auf sich. Und das wissen wir von der Forschung. Wir müssen beim Körper ansetzen, denn Stress ist ein körperliches Geschehen. Stress dient dazu, dass wir Stress empfinden können, rettet uns das Leben. Das ist ganz wichtig. Aber wir haben natürlich auch Situationen, wo wir uns selber Stress machen, die sind unnötig. Also wenn ich mir 100-mal sage, als Kind und Jugendlicher und vielleicht auch eine entsprechende Lehrerin hatte, ich kann kein Mathe und mir das immer wieder sage, dann sobald Zahlen auftauchen, wird der Körper mit Verspannung reagieren, das Herz schlägt schneller und man ist dann nicht mehr in so einer entspannten Wachheit, die man braucht, um kreativ zu sein und leistungsfähig. Das heißt, Eishu ist eigentlich kein Programm, sondern es besteht aus verschiedenen Teilen, die man im Laufe des Schulunterrichts anwenden kann. Lehrerinnen und Lehrer werden geschult und ganz wichtig ist die Körperorientierung. Das heißt eben stille Übungen auch, die Augen zu schließen, auf den Atem zu achten. Aber nur, wenn Kinder und Jugendliche wissen, warum sie das tun. Also sozusagen,
ansonsten wird es albern und dann ja, wird wahrscheinlich gekichert.
Genau. Oder? Warum soll ich das machen? Und deshalb ist ein ganz langer Vorlauf. Ich hatte vorhin von der Zitronenübung gesprochen, wo man merkt, man stellt sich eine Zitrone vor und schon fließt der Speichel. Das heißt, ein ganz großes Evidenzerlebnis, dass mit meinen Gedanken ich sozusagen sorgsam umgehen kann. Und das ist, also ich habe dann auch mit den Schülern das Wort entwickelt, wahr wie tu, wahrnehmen. Das heißt, wir nehmen wahr, wann fühle ich mich besonders gut, was macht mir Freude, was stresst mich. Und dann wissen, aha, das ist eine Stressreaktion, die habe nicht nur ich, die haben alle, aber ich kann vielleicht lernen, damit umzugehen und dann brauchen wir das Tun. Und wir wissen von der Forschung, dass unsere Neuroplastizität im Gehirn ist natürlich sozusagen der Boden für die Erkenntnis, dass wenn wir Dinge wiederholen, verändern wir uns. Das heißt, wenn wir ganz oft auf den Atem achten, ohne ihn zu verändern, mit den Gedanken wieder zurück zum Atem, wenn sie weggehen. Wenn wir das habitualisieren, fällt es uns immer leichter. Und das ist das, was ich mit Kolleginnen und Kollegen und auch in den Ausbildungen immer wieder höre, dass das nach einer gewissen Phase einfach wunderbar ist, mit so einer trubeligen Klasse plötzlich in die Stille einzutauchen.
Wie lange pro Tag werden denn solche Einheiten dann eingeflochten? Wie lange sollten dann die Lehrer, die es von Ihnen so mit beigebracht bekommen haben, mit den Schülern versuchen, diese Übungen einzubinden?
Also es geht erstmal um eine von einigen Schulstunden so eine Art von Vorlauf, auch mit Psychoedukation, mit den Schülern ins Gespräch zu kommen, was ist dein rotes Tuch oder was machst du gerne etc., um dann die Übung zu lernen. Und der Schlüssel ist nicht ewige Einheiten, sondern zum Beispiel fangen wir an mit dem Stehen. Das ist schon allein zu stehen, selbstständig, ohne sich anzulehnen. Das ist schon eine Übung. Dann kann ich mal das Gewicht verlagern. Dann ist die Klasse schon mal zentriert und dann kann man vielleicht nach einer halben Stunde, wo man sehr intensiv geistig gearbeitet hat, sich in eine bestimmte Haltung setzen. Da geht es darum, dass man das habitualisiert, die Augen zu schließen und auf den Atem zu achten, ohne ihn zu verändern. Einfach nur auf den Atem achten. Und dann wird man schnell merken, hui, die Gedanken gehen dahin und dorthin. Und dann holt man die Gedanken zurück. Und dieser Rückholvorgang schult die Aufmerksamkeitsnetzwerke im Gehirn. Das heißt, wichtig ist nicht, dass man einmal geballt eine Woche Achtsamkeitsübung macht, sondern dass das in die Schulkultur einfließt, in kleinen Einheiten, eine Minute, zwei Minuten. Ich hatte es mal mit Schülern gemacht, die haben dann sogar das Blinken vergessen. Also nicht gesehen, Stundenende nicht gesehen.
Also blinken, haben nicht klingeln.
Sondern haben einfach 10 Minuten wirklich versunken, diese Übung gemacht und waren so bei der Sache. Denn das ist entspannte Wachheit, die wir da anpeilen und das hilft eben im ganzen weiteren Schulalltag.
Was ist da der konkrete Unterschied zu sowas wie Yoga-AGs, die teilweise in der Nachmittagsbetreuung angeboten werden in vielen Schulen?
Ach, das ist vielleicht auch ganz gut. Ja, es ist nur klar, dass einfach was ich kontinuierlich mache als Übung, die integriert ist in den schulischen Ablauf, ist es einfach sehr effektiv. Und dann natürlich jemand, der zusätzlich noch Yoga macht, hat für sich dann auch etwas gefunden, wie er das noch verbreiten kann für sich.
Wie wir die Erkenntnisse aus der Hirnforschung auch umsetzen können, da wollen wir gleich noch ein bisschen drüber reden, auch welche Rolle der Erfahrungsaustausch der Schüler bei solchen Übungen spielt. Domradio, die Beratung, wir reden über Stress in der Schule und Sie haben eben, Frau Kaltwasser, das Thema Mathe angesprochen. Und ich habe Ihre Bücher natürlich auch durchgeblättert und reingelesen. Da bin ich hängen geblieben an einer Überschrift. Angstgegner Mathe, Opfer Anja. Und ich finde, daran kann man ganz gut auch diesen Zusammenhang nochmal erklären zwischen Gefühlen, Gedanken und Körper. Also es kann Mathe sein beim einen oder Hausaufgaben oder Klassenarbeiten bei anderen, die negative Gefühle hervorrufen. Wie setzt man da an, um das zu durchbrechen?
Ja, also das Erste, was Sie, wenn Sie die Sendung verfolgen, schon oft gehört haben, ist, das überhaupt bewusst wahrzunehmen. Also nicht einfach nur dann zu sagen, Mathe ist doof, vielleicht auch schon als Oberstufenschüler und das einfach wegzuschieben, sondern sich dessen bewusst zu werden, dass man eben dieses Muster hat. Und vielleicht hatte man das Pech, einen strengen Lehrer zu haben, der nicht sehr empathisch war. Und dann ist es passiert, dass der Körper gespeichert hat, diese Erfahrung gespeichert hat, dass eben Zahlen und alles, was mit Zahlen und Mathematik zu tun hat, eben Angst auslöst und damit meistens das, was Angst auslöst, das wollen wir wegschieben oder wir kämpfen dagegen. Es ist schwer, dagegen zu kämpfen im Fall von Mathe, also schiebt man das weg und wird ein Leben lang vielleicht sich immer in diesen Situationen unwohl fühlen. Das heißt, wichtig ist, dass Kinder und Jugendliche verstehen, dass sie Dinge bewerten und diese Muster bei sich auch entdecken. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist ja, und was mache ich dann damit? Darum ist es ganz wichtig zu schauen, was löst etwas im Körper aus. Und da jetzt zu lernen, den Körper zu beruhigen und auch nachzufragen, ist es denn wirklich so? Kann ich das denn wirklich nicht? Sich einen kleinen Stups zu nehmen und sagen, oh, das mache ich jetzt. Oder zum Beispiel zu merken, man sitzt hier, es ist draußen schönes Wetter und man möchte eigentlich rausgehen, aber man muss noch diese Aufgabe erledigen für den nächsten Tag. Da auch zu lernen, okay, von unten flutet jetzt ein Lustmoment an, oh, ich will rausgehen, bottom up. Und dann zu sagen, nee, jetzt wartest du noch ein bisschen. Und dieses Spielerische mit sich umgehen ist etwas, was man lernen kann. Und die zwei großen Motivationssysteme, die wir vom Körper her haben, sind natürlich Angst, da kann ich dann kämpfen oder fliehen, oder Lust. Ich will etwas haben, das tut gut, das will ich wiederholen. Und mit diesen ganz basalen Reizen, die von innen kommen, aber auch von außen getriggert werden, kann ein Schüler lernen, umzugehen. Und das ist, glaube ich, ein ganz spannender Weg.
Und Sie haben noch Rita und Rüdiger ins Leben gerufen. Und Rita und Rüdiger helfen auch, glaube ich, bei solchen Problemen.
Ja, das sind die Legende ist, das sind Studentinnen und Studenten der Gesundheitswissenschaften. Die waren bei uns in der Schule, als die zweite Studie zu Aishu durchgeführt wurde. Und das war eigentlich sehr spannend zu sehen, wie wissbegierig die Kinder sind, über Stressmechanismen etwas zu erfahren. Und wir haben dann die Familie Limba, also dem limbischen System nach gebildet, erfunden. Und die Familie Limba, die hat ganz quirlige Kinder, die immer alles sofort wollen. Also Lust, die will sofort den Riegel haben. Und Angst, die hat aber wahnsinnig Angst auch. Das kommt vom Stresssystem. Der will immer nur abhauen. Und Howie ist so der Typ, der dann kämpft. So, was guckst du? Ich hau dir eine rein. Und dann zu sagen, ist das wirklich jetzt angebracht? Also erstmal zu merken, die quirligen Limba-Kinder entsprechen eigentlich das, was wir von der Psychologie wissen, die Bottom-up-Systeme. Es kommt von unten ein Impuls angeflutet, aber wir haben als Menschen die wunderbare Möglichkeit, vom präfrontalen Kortex her nach unten zu regulieren. Also zu sagen zu sich selber, warte noch ein Weilchen oder ist es wirklich so? Ist es wirklich so bedrohlich wie bei Mathe? Kann ich nicht nochmal einen Versuch starten? Also dieses Hin und Her wahrzunehmen und auch auszuprobieren mal, das ist etwas, was man Kindern ganz früh beibringen kann und bis in die Oberstufe, ich mache auch Abiturvorbereitung, ist es unglaublich hilfreich, sich diesen Prozessen eigentlich mal bewusst zu werden.
Also Kinder können ja mit diesen Detektivfragen auch selber bei sich drauf kommen. So ist es wirklich so. Vielleicht kommen sie selber auf den Trichter, dass sie doch nicht so schlecht in Mathe sind oder dass sie nicht jede Klassenarbeit verhauen müssen. Das sind also Hilfen, aus solchen Negativgedankenspiralen herauszukommen. Achtsam sein und Achtsamkeit in der Schule. Wir haben gleich noch eine halbe Stunde Zeit dazu. Aber vielleicht sagen Sie doch noch kurz was zu Rita und Rüdiger nochmal. Die heißen nämlich mit Nachnamen Brainy, Brain, das Gehirn.
Ja,
ne?
Ja, ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir wissen, wie unser Körper funktioniert, dass wir wissen, was in unserem Gehirn vorgeht, ohne dass wir nur Opfer des Gehirns sind. Natürlich ist noch gar nicht geklärt, was wirklich das Bewusstsein ist. Das ist eine ganz große Frage. Aber einfach auch mal zu wissen, wie unser Gehirn funktioniert. Was ist das limbische System? Welche Möglichkeiten der Beeinflussung habe ich? Wie kann ich kognitive Muster erkennen? Etc. Das wird von Rita und Rüdiger so ganz lustig erzählt. Und die Kinder folgen da gern diesen Geschichten, weil sie einfach auch dann den Bezug zu sich selber herstellen und sich immer fragen, ach, wie ist es denn bei mir? Und das ist dann schon der erste Punkt zu einer größeren Bewusstheit.
Sie haben natürlich dann mit solchen Programmen auch eine besondere Aufmerksamkeit der Schüler. Es ist nicht eben Mathe oder Deutsch oder Englisch, was Sie da unterrichten. Sie kommen mit was Neuem, mit etwas, was die Kinder selber betrifft. Inwieweit verändert das dann auch den anderen Unterricht?
Sehr, und zwar aus dem einfachen Grund, weil natürlich, wenn die Lehrerinnen und Lehrer geschult sind, gibt es viele kleine Mikroprozesse, wo man eben im Unterricht sagen kann, aha, das ist jetzt wieder von deiner Familie Limba, ein Kind, was sofort etwas haben will, muss sofort trinken, muss sofort eine Frage beantwortet bekommen, ist ja oft auch für Lehrerinnen und Lehrer mit dem Reinrufen so ein Problem. Und wenn man da sagt, jetzt achtet mal auf eure Limbas bitte, dann ist es irgendwie eine ganz andere Sprache, aber trotzdem merken die Schüler, hey, ich kann das ja. Ich kann ja sozusagen mich selber regulieren und bin mir nicht ausgeliefert. Ich kann einen Schritt zurücktreten und auch in Angstsituationen fragen, ist das wirklich so schlimm? Also ich bin für mich selber dann so ein kleiner Coach.
Zum eigenen Coach werden, das können Lehrer für Schüler, aber auch Schüler für sich selbst, wenn man Achtsamkeit in die Schule mit reinnimmt, dass das auch einen Einfluss aufs Schulklima hat und wie auch die Schule der Zukunft aussehen kann. Das sind noch Themen, die wir ansprechen werden im Laufe der weiteren Sendung. Wie kann man Stress in der Schule reduzieren, zum Beispiel durch Achtsamkeit in der Schule, wenn das einfließt? Wir haben eben über Unterricht gesprochen und wie man stille Übungen einbauen kann. Zum Beispiel die katholischen Schulen machen das auch vielleicht mit einem Gebet am Anfang. Aber es gibt natürlich viel, was zur Schule gehört, was zwischendurch passiert. Nämlich auf dem Schulhof, nachmittags, beim Mittagessen. Da gibt es Gruppendynamik, da gibt es Mobbing, da gibt es Dialoge der Kinder untereinander. Vera Kaltwasser ist zu Gast. Sie hat sich sehr ausführlich mit dem Thema Achtsamkeit in der Schule beschäftigt. Was ist in diesen Zeiten zwischen dem Unterricht? Was kann man tun? Was tun Sie da, um ja, die Schüler dazu anzuleiten, dass es da auch friedlich vonstatten geht, dass man gut miteinander umgeht?
Ja, ich denke, das ist das Thema, was uns heute den ganzen Tag beschäftigt hat, nämlich es geht um die Bewusstheit für die eigenen Muster. Das heißt erstmal zu lernen, sich selbst in Frage zu stellen, vielleicht sich auch nicht für den Nabel der Welt zu halten, sondern zu verstehen, dass der andere ja durch seine Biografie, durch seine Erfahrung eine ganz andere Welt im Kopf hat. Wir neigen ja dazu, auch viele Erwachsene, dass wir denken, wenn alle so denken würden wie ich, gäbe es ja kein Problem und wie ich denke, ist richtig. Und das ist natürlich der Anfang von allen Vorurteilsstrukturen, die wir haben. Deshalb ist die Haltung der Achtsamkeit auch so wichtig, wenn es um das Thema Vorurteil geht. Wie schnell haben wir jemand in ein Kistchen einsortiert, durch ein paar Wahrnehmungen, vielleicht wie er aussieht, was er sagt, was er anhat. Und die Fähigkeit, sozusagen sich selbst zu beobachten, zu schauen, wie schnell wir Menschen bewerten, in eine bestimmte Richtung sie einsortieren, diese Fähigkeit, das wahrzunehmen, das ist der Anfang von einer Veränderung. Und wie schön wäre es, wenn Kinder und Jugendliche täglich eigentlich sich mit diesen Fragen beschäftigen würden. Das kann im Unterricht, wenn sie so arbeiten, einfach so einfließen, wenn Schüler verstehen, auch wie Vorurteile entstehen. Das ist natürlich erstmal eine Möglichkeit, wie wir uns die Welt einfach machen. Wir wollen die Welt überschauen und dann teilen wir sie ein. Aber viele von diesen Wahrnehmungen entsprechen eben nicht der Realität.
Und aber ohne irgendeine Kategorie ist es auch schwierig.
Ja,
ne? Natürlich
genau,
hat man eine bestimmte Vorstellung vielleicht von einem Lehrer oder von einem Uniprofessor oder von einem Handwerker oder einem Bauarbeiter. Man hat da gewisse Kategorien, die auch vorgegeben sind und jeder Einzelne ist ein Individuum. Aber ich glaube, so ganz ohne Kategorien sind wir vielleicht auch ein bisschen hilflos.
Ja, super, dass Sie das sagen. Das ist wie vorhin bei der Stressreaktion. Die Stressreaktion, dass unser Körper dazu in der Lage ist, das ist ganz wichtig. Es hilft uns in Situationen, wenn wir schnell reagieren müssen. Und genauso geht es ja, deswegen gibt es ja überhaupt die Möglichkeit, ein Vorurteil zu haben. Das heißt, wir haben Dinge erlebt in der Vergangenheit und aufgrund dieser Erfahrungen bilden wir uns ein Urteil. Das soll natürlich dazu dienen, dass wir besser durch die Welt kommen. Manchmal ist es gut. Wir wissen zum Beispiel, das ist ein giftiger Pilz, der hat mir nicht gut getan. Wenn ich den wiedersehe, werde ich ihn meiden in Zukunft. Das ist im sozialen Raum, sind solche Prozesse natürlich sehr viel komplexer. Und da zu lernen, die erstmal zu wissen, dass wir dazu neigen und es uns auch hilft, die Welt überschaubar zu machen, wenn wir sie sortieren und ordnen, aber gleichzeitig auch zu spüren, dass es da noch mehr gibt und dass wir nachfragen können. Das ist eben die Fähigkeit, die wir Kindern und Jugendlichen vermitteln können.
Also Erfahrungsaustausch ist auf jeden Fall sehr wichtig. Sie probieren das auch mit Schülern aus und nennen das dann der achtsame Dialog. Wie üben Sie solche Situationen, diese zwischenmenschlichen?
Der achtsame Dialog, das ist eine ganz bestimmte Übungsform, die kommt aus dem Amerikanischen von Gregory Kramer, Inside Dialogue. Da wären sozusagen die stille Übungen verbunden mit dem Gespräch. Das heißt, zwei Schüler sitzen sich vis-à-vis, erzählen etwas Wunderschönes, was vielleicht letzte Woche passiert ist, aber nicht so, wie man das normal macht, dass man eben mit Rede und Gegenrede redet, sondern erst erzählt der eine, dann werden die Augen geschlossen und der anleitende Lehrer gibt Reflexionsfragen, wie fandst du das, was du eben erzählt hast, wie hat dein Gegenüber reagiert etc. Das heißt, der Kommunikationsablauf wird durch die stille Übung und durch die Introspektion in überschaubare Einheiten aufgeteilt, die sozusagen die Reflexion erlauben. Und die Übung fängt schon an mit der Frage, wer möchte anfangen zu reden? Und das heißt, ich kann mir sofort überlegen, was für ein Mensch bin ich eigentlich? Bin ich jemand, der sofort immer reden will, der das Wort an sich reißt, vielleicht anderen ins Wort fällt? Oder gehöre ich zur Kategorie, dass ich sage, oh, soll der andere mal machen, ich warte mal lieber? Das sind beides Möglichkeiten, aber einfach dafür zu sensibel zu werden und vielleicht auch zu sagen, normalerweise fange ich ja an, aber jetzt bei der Übung lasse ich vielleicht den anderen mal anfangen. Also das heißt, wir müssen eigentlich das üben, weil Kommunikation ist unglaublich komplex und gerade durch unsere Virtualisierung, wo vieles nur am Bildschirm stattfindet, brauchen wir Übungsfelder, um diese One-to-One-Communication, also von Angesicht zu Angesicht, richtig gut auch mal zu üben.
Gerade bei Schülern und Jugendlichen, die sehr viel ihr Smartphone benutzen, wo man sagt, es entstehen tatsächlich auch bei WhatsApp-Gruppen und bei Nachrichten in sozialen Netzwerken unheimlich viele Missverständnisse. Man kann da nicht so gut zwischen den Zeilen lesen, als wenn man vielleicht ein Gegenüber hat, wo man noch die Mimik sieht. Die Wortwahl wird vielleicht auch überbewertet, je nachdem dann, ne? Bei so einem schriftlichen Chat.
Ja, und wie schnell entstehen Verletzungen, wo der eine es vielleicht gar nicht so gemeint hat und der andere so drauf reagiert. Und wir wissen ja, dass inzwischen die sozialen Netzwerke eben auch für Kinder und Jugendliche sehr stressbelastet sind, weil da eben Ausgrenzung stattfindet oder Beschimpfung. Und natürlich durch die Anonymisierung hinter dem Bildschirm hat man schneller mal jemand beleidigt als in der wirklichen Kommunikationssituation. Und deshalb ist es wichtig, dass Kinder und Jugendliche dafür ein Gespür bekommen und aber ständig auch mit sich zu Rate gehen, wie sie eigentlich reagieren wollen, um zu wissen, dass sie natürlich etwas auch beim anderen anrichten können. Also das ist ganz wichtig.
Also es gibt ja auch viel Stress, Sozialstress in der Schule. Ich erinnere mich tatsächlich noch daran, wie immer einige da gebannt gestanden haben, wenn es um die Mannschaften ging, beim Volleyball zum Beispiel. Da wurde reingewählt und dann gibt es natürlich immer diejenigen, die zuletzt in die Mannschaft gewählt werden. Und das war fast immer das gleiche Schema. Es war irgendwann klar, die sind zuerst weg und die anderen stehen am Schluss noch da. Was muss das für ein Gefühl sein? Da habe ich mir damals nie Gedanken drüber gemacht. Erst viel später habe ich überlegt, was macht das eigentlich mit denen, die zuletzt in diese Mannschaften gewählt werden. Sind das auch Dinge, die zum Beispiel im Schulunterricht dann reflektiert werden könnten?
Unbedingt, und zwar wirklich reflektiert, und da muss ich auch sagen, das gehört auch in die Lehrerausbildung, denn ich erlebe oft, dass ein Referendar sich schön überlegt hat, okay, da mache ich Vierergruppen und dann steht er vor der Klasse und sagt, so, wählt euch ja mal bitte jetzt zu viert in Gruppen ein. Und dann kommt es vor, dass eben ein Kind nicht in eine Gruppe kommt oder ein Jugendlicher, dann heißt es so süffisant, wir sind komplett, hier passt keiner mehr rein. Und da als Lehrer das aufzufangen, indem man zuvor sagt, das ist jetzt eine Aufgabe, die ich euch gebe, aber was kann denn dabei eigentlich passieren? Da kann man sich auch ausgegrenzt fühlen etc. Das heißt, man spricht erstmal das in den Raum, ohne das auf einzelne Schüler zu beziehen. Damit hat man aber das Problem schon umrissen und das heißt, Schüler werden dann auch viel sensibler dafür, was so kleine Ausdrücke wie, oh, wir sind komplett, du passt hier nicht mehr rein, was die anrichten können. Und das ist das Schöne, was in Gang kommen kann, dass man eben da lernt, Rücksicht zu nehmen und sich selbst auch in Frage zu stellen.
In der Schule zur Ruhe kommen oder in der Schule Erfahrungen auszutauschen, in der Schule mit Stresssituationen umgehen lernen. Darüber haben wir sehr viel gesprochen heute, wie Schule ist und was sich verändern kann, wie Schüler und Lehrer besser mit Stresssituationen umgehen können. Gleich möchte ich nochmal zusammenfassen mit Vera Kaltwasser, meinem Gast, und ja, die Frage auch beantwortet haben, wie lernen Kinder ihre Aufmerksamkeit zu steuern. Wie schnell ist das denn umzusetzen? Wie lange dauert es, bis so eine Haltung der Achtsamkeit in Fleisch und Blut übergeht und Schüler einen entspannteren, weniger stressigen Alltag haben? Ich glaube, die Frage kann man nicht wirklich beantworten. Vera Kaltwasser ist Lehrerin und Autorin und ja, in diesem Thema drin und sehr aktiv. Fassen wir mal zusammen. Also man muss diese Haltung der Achtsamkeit, haben wir ja schon gesagt, kennenlernen. Aber wie lernen denn Kinder ihre Aufmerksamkeit zu steuern? Was gehört dazu?
Ja, ich denke, was wir gesagt haben, können wir ja jetzt nochmal zusammenfassen. Ganz wichtig, dass Sie verstehen, was mit Ihnen passiert, zum Beispiel bei Stress oder bei all den Dingen, die Ihnen die Aufmerksamkeit rauben und woanders hinziehen, dass Sie das verstehen und dass Sie dann aber auch einen Erfahrungsraum haben, wo Sie das üben können. Zum Beispiel bei einer Stilleübung auf den Atem achten, ohne ihn zu verändern. Immer wenn die Gedanken weggehen, zurück zum Atem. Dadurch wird die Aufmerksamkeit so geübt, dass jenseits der formalen Übungszeit hinaus die Schüler eben das zur Verfügung haben. Das heißt, in stressigen Situationen können sie sich dann auf ihren Körper verlassen. Das passiert nicht von heute auf morgen, aber es ist eine wunderbare Möglichkeit, sich selbst zu trainieren und mal nach innen zu schauen, die Innenwelt zur Kenntnis zu nehmen, wo wir die ganze Zeit so nach außen orientiert sind.
Wenn wir jetzt mal in die Glaskugel schauen, wie sieht denn so die Schule in Zukunft für Sie aus, für Lehrer und Schüler, weil Sie sich vermutlich ja einige Entspannungsinseln darin wünschen?
Ja, und nicht nur Inseln, sondern ich glaube, es wäre wunderschön, wenn es möglich wäre, dass diese Art von Arbeit schon im Studium und dann in der Lehrerausbildung so verbreitet wäre, dass Lehrerinnen und Lehrer einfach für sich selbst die Haltung der Achtsamkeit sich anverwandeln und dann auch entsprechend mit den Kindern gemeinsam entdecken können, wie es möglich ist, in den Alltag stille Inseln einzuweben und gleichzeitig den ständigen Bewusstseinsprozess voranzutreiben, wer bin ich? Das ist ja die uralte Frage der Philosophie. Und wie kann ich mit der Welt umgehen? Und wie kann ich verstehen, dass ich manchmal die Welt mir so zurechtmache, wie sie vielleicht gar nicht ist? Das heißt, sind meine Urteile Vorurteile? Und kann ich vielleicht in der Lage sein, sie in Frage zu stellen mit der Zauberfrage, ist das wirklich so? Das sind ganz viele Facetten, die man gehen kann und die natürlich dann am besten im Schultag auch wirklich aufleuchten, wenn Lehrerinnen und Lehrer sie selber sich anverwandeln.
Und was passiert dann bestenfalls mit dem Schulklima? Sie sagen, Sie haben da ja auch einige Erfahrungen schon gesammelt und das schon ausprobiert.
Ja, wir haben das ja erstens bilde ich ja Lehrerinnen und Lehrer aus und bekomme da auch immer wieder Feedback, wie sich Schule verändert. Und gibt es eine Schule in Frankfurt, wo wir schon seit Jahren Achtsamkeitsübungen in den Unterricht einflechten. Und man kann einfach merken, dass die Schulkultur durch die Stille, die gemeinsam praktiziert wird, sich auch verändert im Sinne von, man achtet mehr auf sich und wenn man mehr sich selber in den Blick nimmt, heißt es nicht, dass man egoistisch wird, sondern man versteht, oha, ich habe hier blinde Flecken, vielleicht sollte ich das auch mal auf den anderen übertragen, dass ich mit ihm im Gespräch ganz neue Wege vielleicht auch gehe und den Mut habe, meine eigenen Vorurteilsstrukturen mal in den Blick zu nehmen.
Das heißt, von dem Blick auf sich selbst, auf das Mitgefühl rübergehen.
Ja, genau. Also das ist immer sehr schön zu sehen, wenn Kinder in den Erfahrungsaustausch gehen, wie sie sich einerseits wundern, dass die anderen die Welt ganz anders sehen, aber wie das auch ein Ausgangspunkt dafür ist, sich über sich selbst zu wundern und zu sagen, vielleicht ist das, was ich mir so immer zurechtlege, auch noch erweiterungsfähig. Also vielleicht die Angst, ich kann kein Mathe, muss es denn immer so bleiben? Vielleicht mache ich noch mal einen zweiten Anlauf. Also einfach experimentieren, forschen und vor allen Dingen mit Freude. Freude ist eine ganz wichtige Ressource.
Und Sie haben auch aus Ihrer Motivation heraus ja schon einige Bücher geschrieben. Das aktuellste ist das Praxisbuch Achtsamkeit in der Schule, das frisch rausgekommen ist. Gibt es noch andere persönliche Ziele in diesem Thema, die Sie gerade beschäftigen oder Wünsche, wo Sie sagen, da möchte ich noch hin?
Ja, ich möchte vor allen Dingen, dass Folgendes gelingt, dass die Forschung zur Achtsamkeit sich in Anwendungsbereiche im Schulalltag umsetzen lassen. Das finde ich ganz wichtig, dass wir hier halt auch nicht einfach nur Dinge behaupten, sondern dass es möglich ist, dazu Studien zu etablieren und dafür vor allen Dingen Geld zu finden und natürlich, dass die Lehrerausbildung sich in dieser Hinsicht verändern könnte.
Vera Kaltwasser, Pädagogin, Lehrerin, Autorin. Wir haben gesprochen über das Thema Achtsamkeit in der Schule, Stress wahrnehmen und besser lernen. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Gerne.
Und mein Name ist Dagmar Peters. Das war's für heute in der Domradio-Beratung. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Bis bald. Machen Sie es gut.